Ausgerechnet Woltemade, so lauten, hätten eigentlich alle Überschriften lauten sollen. Der Schlüsselmoment, über den wir sicherlich auch reden soll, werden, hat ausgelöst, was wir uns alle gewünscht haben, nämlich, dass Werder gegen einen direkten Tabellenkonkurrenten gewonnen hat und wir alle, glaube ich, ordentlich jubeln durften nach Abpfiff. Ich freue mich darauf, am Montagabend quasi nachträglich nochmal mit Matti Althoff zu jubeln.
Oh ja, hallo Lars Knieper, ich freue mich auch sehr. Es ist mal wieder eine Freude, mit dir podcasten zu dürfen, unter anderem, weil Werder jetzt ja 3 Spiele in Folge gewonnen hat. Und dazu auch noch so ein wichtiges Spiel. Das ist schon richtig, richtig geil. Und das hat mich gerade nochmal richtig gefreut, jetzt gerade eben nochmal vor dem Podcast sich nochmal die Highlights anzuschauen. Und es macht mir gerade einfach so viel Freude, dass ich mich, glaube ich, besonders freue, heute aufnehmen zu können. Weil es ja wirklich doch so, man, soweit ist, dass ich noch mit ein bisschen mehr Freude nach oben gucken kann, auf die oberen Tabellenplätze. Und gleichzeitig auch merke, eieiei, ich habe richtig Angst, dass ich das doch irgendwie für mich persönlich zumindest am Ende der Saison wie eine große Enttäuschung anfühlt, aber solange das noch nicht der Fall ist, werde ich einfach jetzt alle guten Sachen mitnehmen und ins Herz schließen und freue mich sehr, dass wir jetzt darüber reden können, weil ich auch schmerzlicherweise gesehen habe, dass es ja auch nur noch 5 Spieltage sind und ich habe, glaube ich, weil Werder gerade so viel Spaß macht, gar keinen Bock, dass diese Saison endet. Aber ja, erstmal Schritt für Schritt, erstmal Stuttgart geschlagen und darüber reden wir ja jetzt.
Das ging schnell, wenn man bedenkt, dass man Anfang des Jahres noch in so einem heftigsten Formtief waren.
Ja.
Und wollte ich fragen, ob du eigentlich Bock auf eine, hast du Bock auf eine kleine Challenge heute?
Ja, immer, glaube ich.
Wollen wir versuchen, quasi, wie es die Werder-Spieler in Interviews tun, das Wort Europa von jetzt ab an nicht mehr zu verwenden, also mindestens für diese Folge.
Okay, ich versuche es. Ich versuche es zu schaffen und werde wahrscheinlich dir danach noch 1000 Sprachnachrichten schicken, wenn ich über Europa rede, aber aktuell, ab jetzt werde ich dieses Wort nicht mehr verwenden.
Egal. Gut, da freue ich mich doch drauf. Dann konzentrieren wir auf dieses hervorragende, also auch objektiv betrachtet, glaube ich, kann man das sagen, auf dieses hervorragende Spiel, was man bestaunen durfte. Also es gab natürlich gute und schlechte Phasen, aber ich würde sagen, auf einem Niveau, was grundsätzlich ziemlich gut war.
Ja, absolut. Ich hatte auch richtig Bock auf das Spiel. Irgendwie, wir haben ja das Wochenende zusammen verbracht und wir haben sehr viel Fußball konsumiert über Augen und Ohren und das war irgendwie richtig ein sehr fußballintensives Wochenende, fand ich. Und ich hatte richtig Lust, auch dieses Spiel so gut wie es geht mitzunehmen und habe mich richtig gefreut, weil ich fand, die erste Halbzeit war so eine richtig muntere, die so richtig Spaß gemacht hat und die, glaube ich, irgendwie verbinde ich tatsächlich auch irgendwie Werder und Stuttgart eigentlich immer auch mit guten Spielen, habe ich gemerkt. So, als ich dann da saß und mir die erste Halbzeit angeschaut habe, dachte ich mir so, oh, irgendwie ist das schon ein geiler Kick und irgendwie auch 2 Vereine, die mir irgendwie Spaß machen. Und ich war ziemlich froh, dass es Werder sich trotzdem irgendwann gefangen hat. Ne? Du hast ja vorhin schon gesagt, es gab so Phasen auf und Abs und es gab ja auch Phasen, wo Stuttgart ganz klar die bessere Mannschaft war und trotzdem hatte ich aber das Gefühl, Werder ist irgendwie trotzdem da und wach. So, wenn, wir können gerne gleich, reden wir über das Tor, aber da war man vielleicht nicht so bei 100% an allen Ecken, aber ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, das wird so ein Spiel werden, wo wir richtig auf den Sack kriegen werden. Und auch nach dem 1-0 war ich nicht so, ah, das müssen wir aufpassen, sondern ich war so, ah, das kriegen wir schon irgendwie hin. So, und das fand ich irgendwie richtig schön, weil ich so eine Sicherheit irgendwie trotzdem verspürt habe. Vielleicht ist es auch einfach der Rückenwind aus diesen 2 Siegen in Folge. Aber ich fand, das Spiel hat sich trotz dieser Auf und Abs trotzdem gut angefühlt. Und das fand ich irgendwie richtig so, dieses erleichternde Gefühl, was ich auch ja letztens schon meinte, dass es irgendwie so schön ist, dass man sich mittlerweile bei dem Selbstvertrauen, was man vielleicht auch irgendwie hatte, so ein bisschen mehr als Fan zurücklehnen kann und nicht direkt die Pumpe bei 180 ist.
ja, das ist mega schön, dass es so ist. Ich gebe, hab da zu viel Backofenluft eingeatmet. Ich gebe aber zu, dass ich hatte so ein bisschen Angst, nämlich dass quasi das 1-0 nur der Eintritt war in ein neues Formtief oder so eine Art Formkorrektur wieder zum Werder Bremen, was irgendwie ja auch mal verliert, ne? Ich hatte dieses Urvertrauen noch nicht, weil ich echt Angst hatte, vor allem natürlich, weil es auch VfB Stuttgart ist, die auch ein bisschen unter ihren Möglichkeiten bleiben. Und da hatte ich natürlich ein bisschen Angst dabei, dass da, glaube ich, gerade auch ein paar Verletzte zurückgekommen sind oder Gesperrte, wie der Stiller, der ja auch enormen Impact hatte. Und dass man da eigentlich jetzt, ja, richtig eine rein draufkriegt und dann, wenn ich jetzt mal 3 Punkte wieder abziehe mit 39, ist dann so, dann ist die graue Maus sicher jetzt. Wir wollen ja nicht drüber reden, ja, aber jetzt ist irgendwie noch was drin. Und da hatte ich halt Angst, dass das jetzt genau schon passiert. Aber deswegen habe ich, also ich glaube, ich habe über dieses ich habe das 2-1 schon krank bejubelt. Aber dieses 1-1 fand ich halt so wichtig, dass es gefallen ist und nicht, also hätte ja auch sein können, dass man sich irgendein blödes Kullertor oder so noch fängt und dann steht 2-0 und schnell ist der Haufen durch quasi.
Ja.
Und da habe ich muss sagen, ich hatte schon ein bisschen Angst dann.
Mhm. Das verstehe ich. Ich glaube, gerade dieses Kullertor-Ding, da traue ich Werder das leider immer noch sehr gut zu. Ich habe ein bisschen das Gefühl, und das ich spreche solche Sachen sehr ungern aus, aber man hatte, glaube ich, in der Saison schon ein paar Phasen, wo man echt ein bisschen Pech hatte. Und ich habe das Gefühl, jetzt das Pech so ein bisschen so aufgebraucht.
Das habe ich auch gedacht, irgendwie, als ob so ein bisschen dieses, das gleicht sich über diese Saison aus Phänomen so ein bisschen eingetreten ist, natürlich an einigen Ecken jetzt auch beim Spiel.
Ja, ich weiß auch nicht unbedingt so, ich finde, das wollte Marding, reden wir gleich noch drüber, ich finde, es ist auch nicht ein Spiel, wo jetzt super viel so klar und deutlich pro Werder gelaufen ist, wo alles, also jede Schiri-Entscheidung für Werder war und irgendwie ein Tor gegeben, was eigentlich gezählt hätte, sowas, aber es fühlt sich nicht mehr so, am Ende nicht mehr so unfair an, so irgendwie, und das finde ich irgendwie so ein, einfach so ein schönes Gefühl, was mir so, ja, das ist einfach so ein guter Sieg war. So, wir werden ja noch über die gelbe Karte reden, da ist bestimmt auf jeden Fall eher Glück als Unglück für Werder, ja, aber trotzdem ist es, man hat sich so ein bisschen mehr eingegroovt und irgendwie wahrscheinlich ist das so diese Kombi, wir haben lange nicht mehr über einen Schiri meckern müssen, dazu haben wir irgendwie eine Abwehr, die widersteht durch einen guten Friedel, auch wenn jetzt vielleicht ein Schmied und ein Duxch jetzt nicht irgendwie getroffen haben oder so, aber selbst die Leute, die treffen, die sonst treffen, sind in einer guten Form und jemand, der sonst eigentlich in großen Anführungsstrichen nie trifft, wie ein Berg, ist super in Form anscheinend und der hat richtig Bock. Und gerade laufen halt so viele Kleinigkeiten einfach sehr gut für Werder. Und das, ja, führt einfach dazu, dass das nicht nur so ein Sieg ist, okay, abgehakt, sondern so der mir wirklich noch so nachträglich so ein sicheres Gefühl gibt. Und das finde ich super geil. Das macht mir so viel Freude. Ja.
Ich möchte, weil du gerade sagst, vieles kommt zusammen. Wir haben ihn beim letzten Spiel schon abgehypt, aber jetzt hat das Transfermarkt nochmal thematisiert, dass hier formstärkste Mannschaft der Bundesliga so wichtig ist, Kapitän Friedel für Werder Bremen. Mhm, und nur kurz die Stats, die mich gerade verwirren, weil hier 28 Spiele gegenübergestellt werden quasi, obwohl es ja gerade der 29. Spieltag war, deshalb weiß ich nicht genau, was da jetzt fehlt. 20 Spiele mit Friedel in der Startelf und 8 Spiele ohne Friedel, ist natürlich auch ein bisschen unbalanciert natürlich.
Vielleicht war er nicht immer in der Startelf, also dass es eine Spieler vielleicht von der Bank gekommen ist oder so.
Okay, also weiß nicht, hier heißt es ja in der Startelf, ne? Deswegen dachte ich, gibt es nur ja oder nein. naja, und da wird gegenübergestellt, mit Friedel in der Startelf gab es 1,3 Gegentore im Schnitt pro Spiel. Ohne ihn 3 Gegentore pro Spiel. Man hat 6x0 gespielt während dieser 20 Spiele, einmal tatsächlich auch ohne ihn. Punkte pro Spiel verdoppeln sich quasi, also rechnerisch fast genau, 1,75 mit ihm, 0,88 ohne ihn. Und das in Niederlagen sind das 6 Niederlagen in 20 Spielen mit ihm und 5 Niederlagen in nur 8 Spielen ohne ihn. Das ist schon, ich glaube, das spricht schon vieles für Friedel. Das ist natürlich enorm stark. Und auch jetzt, ich hätte ihm diese eine Situation, wo er irgendwann haut ein Luftloch, hier Bittencourt, glaube ich, ne? Und er zieht den eigentlich super clever, ja, sehr flach nach einer Ecke und trotzdem irgendwo durch eine Lücke, sehr schwer oder sehr gut gehalten dann von Nübel, so kann man es ja auch sagen. Hätte ich ihm richtig gegönnt, ihn persönlich einfach, auch natürlich als Werder-Fan, aber für ihn persönlich ist geil, weil der Impact ist schon enorm, den er gerade hat.
Ja, absolut. Ja, das fügt sich auch genau darin ein, ne, dass man halt diese Sicherheit einfach ein bisschen mehr hat und nicht bei jeder Situation irgendwie so zittern muss. Und vielleicht ist einfach dieses Unglück, was wir vorhin angesprochen haben, ne, wie, ich glaube, Hoeneß war es, wiederholtes Glück ist Können und vielleicht ist dann einfach wiederholtes Unglück halt das fehlende Können, was dann durch einen so extrem starken Friedel halt wieder zurückkehrt.
Das kann sein, und da nur um Friede kurz abzuhaken, und ich fand ihn auch so, in Interviews ist er mittlerweile so heftig souverän, man merkt, dass er schon viele Interviews mittlerweile geführt hat, dafür, dass er halt eben noch nicht so uralt ist, also im Fußballeralter, Universum.
27, ja, okay.
Ah, krass, ich hätte ihn sogar noch einen Ticken jünger geschätzt. Naja, aber trotzdem mega souverän, und da ging es dann ja auch um diese Voltemade-Sache und so. Und da fand ich das sowohl souverän geantwortet, als auch halt mega sympathisch und nahbar dann, weil er noch erzählt hat, dass Voltemade ja noch irgendwie in Bremen war die Woche, die waren zusammen essen und so.
Ah, war es lustig, ja. Ach, schön. Ja, wenn du schon angesprochen hast, wollen wir über die vielleicht spielentscheidende Szene reden.
Ja, ich würde sie schon so nennen.
Wie fandest du die, ich glaube die erste, weiß nicht, ich glaube die ist relativ klar, wenn er so mit dem Ellenbogen reingeht, ist das vollkommen okay, dass er dafür Geld bekommt.
War bei dem, wie fandest, bei dem ja? Streaming, wahrscheinlich haben wir den gleichen Kommentar gehört, ne? Ich meine, dass die KommentatorInnen, weiß ich mehr genau, haben selbst bei dem Ellbogen schon gesagt, das fanden sie jetzt ein bisschen hart, weil das ja keine Absicht war und so.
Ja.
Und da war ich richtig verwundert, weil später haben zum Glück mir alle meiner Erinnerungen zugestimmt, dass doch Ellbogen im Gesicht ist, fertig, ist gelb. Also da ist ja vollkommen egal, wie viel Absicht da drin steckt.
Genau, ich habe nachher auch noch irgendwie ein Interview von Ole Werner gehört, und der hat auch noch gesagt, dass das eigentlich ja regelkonform komplett ist, oder hat er sich gar keine, also da hat er auch gar keinen Zweifel dran.
Okay.
Irgendwie geäußert. Ja. Das zweite Ding, was sagst du? Wie fandest du es? Wie hast du es empfunden und wie findest du es im Nachhinein?
alles gleich tatsächlich. Mein erster Eindruck war, ja, war halt ein kleiner Zweikampf. mit Glück gibt es da einen kurzen Freistoß. Und ich war sehr überrascht, was daraus gemacht wurde, und dachte halt einfach nur, ich habe das halt aus der Totalen gar nicht sehen können, dass er irgendwie den Fuß umknickt oder so dabei, also richtig so draufsetzt oder so, ne? Das wäre dann natürlich vielleicht näher an Gelb, wobei selbst zumindest nur Fuß auf Fuß wird ja sonst auch nicht immer mit Gelb geahndet. Aber vielleicht knickt er noch um oder so. Sowas habe ich dann erwartet, und dann kam halt die Wiederholung. Und da habe ich auch gedacht, im Prinzip kann man froh sein, wenn das als Foul gepfiffen wird. Ja, deshalb habe ich es eigentlich so gesehen, wie tatsächlich alle Beteiligten, dass es viel zu hart war. Aber ich gebe auch zu, auch wenn es heute Made war, war mir hardcore egal, muss ich auch sagen. Also ich habe mich einfach gefreut, also, weil heute Made halt echt heftigster Aktivposten war und nicht unbedingt diese 3 Punkte für Werder haben wollte.
Ja. Ich hatte das Gefühl, ich habe mehrere Zeitlupen gesehen, und in jeder anderen dachte ich immer, ja, das ist doch nichts, und dann war es doch was, und ich trifft ja Weiser schon, aber auch nur so mit den Fußspitzen. Ja, ich glaube auch, also ich bin da auch voll froh, dass das da mehr gab als das. Ich, so wie ich es jetzt gehört habe, wollte Stuttgart auch noch irgendwie Einspruch einlegen gegen die zweite Gelbe. Das hat anscheinend diese Saison bei irgendwem von Stuttgart auch schon geklappt, dass die ich gucke jetzt auch nicht mal nach, weil so, dafür ist mir Stuttgart doch zu egal, aber irgendjemand hatte dann auch eine gelbe bekommen im Spiel gegen Wolfsburg, und dann war es aber eigentlich ein Foul des Wolfsburgers und nicht andersrum, und dementsprechend wurde zumindest die Sperre nachher halt aufgehoben, und das versuchen die Stuttgarter jetzt wohl auch bei Voltemade. Hat der letzte Mal auch schon geklappt, deswegen vielleicht klappt es jetzt auch, dass das halt schon zu hartes Foul ist für eine gelbe, aber weiß nicht, bei der anderen Aktion ist es halt ganz klar, dass es halt der Wolfsburger ist, der fault, und das ist halt auch so eine Beide gehen zum Ball-Aktion, und der Wolfsburger ist eigentlich der Faulende. Trotzdem hat der Stuttgarter die Gelbe bekommen. Hier wird ja Weiser zumindest getroffen, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da wirklich die Gelbe zurückgenommen wird, weil ja, ist halt schon irgendwie halt ein Foul, aber auch wenn die richtig hart ist, aber ist halt nicht so eine glasklare, komplette Fehlentscheidung, so würde ich sagen. Ja. Also natürlich ist es eine sehr harte Entscheidung, und die wird wahrscheinlich in 98 von 100 Fällen wird es dafür wahrscheinlich keine gelbe geben. Und ich habe es halt auch nicht so gesehen. Ich war auch überrascht, dass es dann so weit gekommen ist. Ja, deswegen bin ich mal sehr gespannt, was dabei rumkommt, ob die Stuttgarter damit Erfolg haben. Ja, aber auch wie du schon gesagt hast, mir war es auch, glaube ich, egal, dass es Voltemade war, ausgerechnet Voltemade. Fand es aber, glaube ich, nur deswegen schön, dass es dann wirklich diese Schlagzeile halt nicht geben kann, dass es ausgerechnet Voltemade ist, der dann vielleicht dann doch das entscheidende Tor schießt. Hatte ja davor auch schon die Möglichkeit gehabt, um das dann zu schießen. Aber so, deswegen war ich sehr froh, dass wir dann halt auch relativ früh ja in Überzahl schon gespielt haben. In der 67. Minute, nee, 64. Minute, Entschuldigung, ist dann passiert, genau, und dann ja, war es natürlich extrem nice, dass wir dann Überzahl hatten und damit halt ja auch so ein Aufschwung aufkam.
Ja, und dann, ich hatte auch noch ein bisschen Angst, weil natürlich Hoeneß hat ja, der hat ja auch nochmal irgendwie offensiv gewechselt da.
Ja, ja.
Also, ja, und ja, ich meine, die haben die individuelle Qualität, dass der eine Spielzug mal durchgehen muss. Und es gab dann ja auch, also wenn ich jetzt von Phasen rede, dann meine ich damit so wenige Minuten, gab ja auch immer wieder so Aktivphasen von Stuttgart, trotz Unterzahl, sodass ich schon noch Angst hatte, muss ich sagen. Aber ich fand es einfach, es war einfach nur ein geiles Spiel, weil ja wirklich beide unbedingt gewinnen wollten.
Ja, ja. Absolut. So ein richtig wegweisendes Spiel, ne, für alle.
Ja.
Ja, wenn wir schon über ein paar Szenen geredet, wollen wir vielleicht mal über die Tore reden.
Yes.
Torwartfehler Zetti, ja oder nein? Los.
Direkt, es geht direkt ins Eingemachte, ja. Ich habe es mir vorhin schon ein paar Mal, ich habe mir gedacht, dass wir darüber reden, habe mir das vorhin schon ein paar Mal angeguckt so, und ich konnte nicht so ganz. Aber eigentlich ist ja die so eine goldene Torwartregel, ne? Kommst du raus, musst ihn haben. Und ich finde, damit kann man sich's leicht machen. Ja, ich hatte halt nur gedacht, boah, wenn er richtig heftig durchzieht und daneben haut, hat er rot. Und vielleicht hat er sich das im letzten Moment auch noch gedacht. Aber ja, eigentlich muss er den haben.
Das kann ja, ja, ja.
Aber also ich glaube schon, dass Teil der Wahrheit ist, dass Zetti sich da nicht gut verhält dann. Aber Teil der Wahrheit ist natürlich auch, dass Stiller nicht so gechillt diesen Pass spielen darf.
Ja.
So rette ich mich da noch raus, aber ich glaube schon, dass es auch ein Torwartfehler ist einfach.
Ja, ich glaube, so ganz aus der Schuld kann man ihn nicht nehmen. Entschuldigung. Ich glaube, dass Stiller so einen geilen Außenrisspass spielen kann, der natürlich perfekt in diese Schnittstelle reinfällt. Also man kann ihn besser bedrängen, komplett. Also ich will das auch nicht komplett da die Vordermänner da irgendwie in Schutz nehmen und sagen, der Pass war so überragend, aber der Pass ist natürlich auch einer, der halt so perfekt kommt, dass, womit man vielleicht auch nicht unbedingt rechnet, dass er halt genau diesen Pass in der Schnittstelle mit dem Außenriss so spielt. Deswegen würde ich da, glaube ich, schon leider ein bisschen Schuld an Zetti sehen, auch wegen diesem, ne, wenn du rauskommst, dann musst du ihn haben, weil sonst ist halt natürlich blöd, dass du halt außerhalb des Strafraums bist und dann halt auch nur mit dem Fuß agieren kannst. Ja, deswegen, das wurmt mich schon ein bisschen. Aber natürlich ist das alles, was davor passiert, ne? Also, dass man hätte irgendwie Stiller mehr bedrängen können, sollen, müssen. Und ich glaube, Schmied, der dreht auch, es ist Schmied, ne? Der da auf der rechts, auf der, also der da bei, beim Stuttgarter ist, ja, genau. Der vielleicht auch ein bisschen dann davon ausgeht und es nicht mehr so ganz voll mitrennt, dass Zetti ihn halt hat, weil er, Schmied hört ja irgendwann auf, ihn zu verfolgen, weil er halt sieht, dass Zetti herauskommt und deswegen ist es ja besonders bitter, ne, dass Schmiede halt keine irgendwie sich nicht besser verhält, weil er halt ja einfach glaubt, dass Zetti den Ball bekommt und dadurch ist es halt noch blöder, weil er halt unbedrängt den Ball dann nachher reinschieben kann und Zetti halt leider diese halbe Sekunde zu spät ist, weil er tritt ja sogar noch nach dem Ball irgendwie aus, aber das ist, die Fußspitze war dann doch zu früh da. Ja, deswegen, bisschen blöd gelaufen, das Tor einfach. Also natürlich perfekter Pass vorher, das ist natürlich auch, macht natürlich auch viel damit, aber so ganz schuldfrei hätte ich den meiner Meinung nach leider auch nicht.
Ja, ja. Ich glaube, darauf kann man sich schon einigen. Vor allem zum Glück sind die drei Punkte ja trotzdem da.
Ja,
aber leider war. Naja, Zetti war halt nicht die ganze Saison schon nicht fehlerfrei. Das spielt natürlich in diese Kerbe, deswegen finde ich es auch so schwierig, darüber zu reden.
Ja, absolut. Absolut. Aber, wie du schon gesagt hast, es ist natürlich alles gut gegangen, weil wir unseren neuen Super-Goalgetter haben, den Schotten mit dem Bart.
Warte ganz kurz. Nee, vielleicht kann man ja direkt auch wieder sagen, Zetti hat einen Fehler gemacht, aber kurze Zeit später hat ja Stiller schon wieder so einen kranken Pass gespielt.
Ja.
Und da ist Zetti ja ziemlich ruhig geblieben im 1 gegen 1 gegen Demirovic zum Beispiel.
Ja,
und,
absolut. Absolut.
Ich glaube auch sonst war ja, weil Zetti ja da, ne?
Ja, genau, absolut. Ja, muss man sagen, da hat der Demirovic, da hatte ich auch ein bisschen Angst, weil er ja im Spiel davor ja irgendwie Hattrick gemacht hat und ich fand, es wirkte so ein bisschen, dass Stuttgart halt mehr in Form kommt. Du hast es vorhin schon angesprochen, dass sie natürlich auch ein bisschen unter ihren Erwartungen hinter ihren Erwartungen geblieben sind. Dann gewinnen die im Spiel davor halt 4-1. Ich gucke ganz schnell nach, während ich hier rede. Und da hatte ich halt auch schon ein bisschen Angst bekommen, dass man halt jetzt, warte, ich schaue ganz schnell hoch, wo haben wir die? Bin ich blind? Da, 4-0 sogar gegen Bochum. Dreimal Demirovic, einmal Chabot. Dass die sich jetzt halt auch gefangen haben, ne? Das hätte natürlich auch ganz gut sein können. Und dass da halt Demirovic halt jetzt auch wieder seine Form gefunden hat und jetzt halt auch so was gut und gerne hätte reinlegen können, aber da war Zetti da, hat das gut verhindert. Sonst hätte es, glaube ich, schon 2-0 stehen können. Ich versuche gerade die Zeit herauszufinden, wann dieser Punkt war. Aber ich glaube, es war, ja, war irgendwann. Ich finde es gerade nicht. Ah, nee, war tatsächlich vom 2-2, war kurz danach, sogar direkt. Okay.
Genau, da war er zum Glück da und da, jetzt können wir gerne natürlich Richtung Olli Berg gehen.
Ja, verdammte Legende.
Mir ist jetzt gerade noch, als du geredet hast, habe ich mir das Tor nochmal angeguckt auch. Und da muss man natürlich auch kurz hervorheben, dass ja, wir haben das Wochenende ja zusammen verbracht, unter anderem mit einem weiteren Kumpel, der da auch verwundert war. Spielt Amos Pieper gerade regelmäßig? Und ich glaube, der ist es, der das entscheidende Kopfballduell nach Abschlag Nübel nämlich gewinnt. Also diese Kopfballstärke, die der halt mitbringt, ist natürlich in diesem Fall wieder Gold wert gewesen, weil das war der Ballgewinn. Schmied spielt nach vorne, Dux versucht ihn anzunehmen und dann kommt der entscheidende Pass erst zustande. Also der Ballgewinn halt durch Pieper, finde ich, darf man auch mal erwähnen, dass man von dieser Größe in dem Moment auch profitiert hat, weil Jung, glaube ich, jetzt das Kopfballduell nicht unbedingt gewonnen hätte. Der hätte den Raum halt abgedeckt.
Ja, absolut. Genau, und dann kommen wir, wie du schon erwähnt hast, ne, über ein paar Stationen geht's weiter zu einem Weiser, der in diesem ganzen Gewusel sehr gut den Überblick behält. Und den perfekt einlaufenden Berg sieht und diesen perfekten Pass was halt spielt. Und ich finde das so krass, weil Berg in allen Ehren, aber wir hatten schon viele Momente, wo wir gesagt haben, ja, so technisch der Feinste ist er halt nicht, ne?
Ja.
Aber mit wie viel Selbstbewusstsein, wie viel Selbstvertrauen er diesen Ball da einfach nebenher legt, als würde er, als wäre Nübel einfach so eine Torwartfigur einfach nur, fand ich so geil, dass er wirklich kein mit der Wimper zucken, keine Unsicherheit. Er rennt einfach hin, führt den Ball perfekt, schließt eiskalt ab. Also wirklich, als wird der jeden Tag nichts anderes tun als das. Und das finde ich halt so geil, weil das ist genau das, was man, also natürlich dieses Selbstvertrauen aus jetzt, davor auch schon ja getroffen, jetzt regelmäßig Startelf, trotz eigentlich ja einer Konkurrenz im Sturm. Und was Ole Werner schon gesagt hat, dass er einfach sehr gut gerade trainiert. Und das möchte ich da gerne auch irgendwie raussehen, dass er halt da halt auch einfach improved, ne? Dass er halt diesen Ball so gut mitnimmt, dass er darin einfach besser wird, dass er im Abschluss so kalt wird, nicht überhastet ist. So, natürlich hat er auch ein paar überhastete Situationen. In der ersten Hälfte hätte er einmal irgendwie klar auf Duxch irgendwie ablegen können und nicht einfach abziehen können und so. Aber wieder der abschließt, das ist halt genau vielleicht ein bisschen das Gegenteil von einem verunsicherten Duxch, wo man das halt so klar und deutlich sieht, dass er einfach nur den Ball irgendwie rüberheben will oder vorsichtig mit der Innenseite den reinschieben möchte. Und Berg macht den einfach so eiskalt rein, sowohl jetzt als auch dann halt beim 1-1 als auch beim 1-2. In beiden Situationen ist der so eiskalt und weiß genau, wo das Tor steht, macht das Ding einfach so super gut rein. Und das fände ich so toll, das zu sehen, mit was für einer Lässigkeit und was für einem Selbstvertrauen er das einfach macht. Und das gibt mir so viel, einfach das so zu sehen, wie er es mit Ende reinschiebt. Super gut.
Ich habe das auch gedacht bei dem Tor, weil ich hätte eigentlich erwartet, dass er den irgendwie versuchen will, mit Wucht da irgendwie reinzukloppen.
Ja.
Und das war ja hammercool, hätte ich auch nicht erwartet.
Mega.
Spricht halt für die Entwicklung gerade richtig cool.
Ja, absolut. Und dann, bevor wir vielleicht schon zum 2-0 gehen, weil wir eh schon in der Thematik sind, aber ich möchte Berg vorher noch in einer Situation loben. Und zwar gibt es die eine Chance von, ich glaube, es ist Duxch, wo Berg den Ball mit dem Kopf noch ablegt und ich versuche gerade schnell in den Sportstudio-Highlights das genau zu finden, während ich hier erzähle. Und da springt er einfach so unglaublich hoch und diese Kopfballstärke plus diese Sprungkraft ist halt wirklich einfach so geil. Plötzlich hat man wieder so einen Zielstürmer, den man auch wirklich mal mit einer Flanke anspielen kann. In diesem Fall halt wirklich einfach, also ich habe mir, glaube ich, die Szene, glaube ich, 2-3 Mal auch angeguckt, obwohl es halt zu nichts eigentlich führt, außer dass man halt sehen kann, wie hoch Berg springt und wie kopfballstark er dann doch irgendwie ist. Ja, richtig nice.
Ja, mega, extrem gut gelaufen und ich möchte einfach nicht vergessen, das zu erwähnen. Das fand ich nämlich sehr auffällig. Alle drei Tore, das Stuttgarter und die beiden Bremer von Berg, sind alle durch so einen kreuzenden Lauf entstanden von den langen Ball in die Schnittstelle. Das finde ich schon hammerwitzig, dass in einem Spiel das genau dreimal passiert. Ja. Und ja. Leo Bittencourt hat im Interview nach dem Spiel eben auch gesagt, dass zumindest, also ich springe jetzt leider dadurch gerade zum zweiten Treffer schon.
Ist okay.
Aber nur, weil es um die Läufe geht, wurde Bittencourt halt im Interview dann gelobt für diesen Pass, den er da gespielt hat auf Berg.
Ja.
Der ja wirklich auch clever war und so. Und dann meinte er auch, fand ich super sympathisch übrigens, als kleiner Leo-Kritiker. Leo war überhaupt nicht frech, so wie er sonst manchmal ist. Und auch mit dem Grinsen, was er auf dem Spielfeld hatte, hat er auch manchmal in Interviews. Und das hatte er auch irgendwie gar nicht so richtig drauf, sondern er war einfach nett. und hat dann auch gesagt, ach ja, das üben wir, also das macht Olli ja jeden Tag im Training, diese Läufe üben wir ja, das war jetzt wirklich nicht so schwer, also viel leichter, als es wahrscheinlich aussah oder so, hat er gesagt, weil er meinte, dass halt für ihn täglich Brot ist, weil Berg ständig diese Läufe macht.
Ja.
Die sind ja extrem schwer zu verteidigen, hat man ja beim Stuttgarter Tor eben auch gesehen. Sobald ein Spieler da kreuzt, wird ja die komplette Ordnung aufgehoben und wenn die Räume da sind, das ist schon hammergeil, dass das auch direkt zweimal funktioniert hat.
Ja, absolut. Ich versuche gerade auch noch kurz hier zu checken, wer es eigentlich war, der das Laufduell praktisch verloren hat. Was, Jelsch? Nee, weiß ich gar nicht. Ich habe dieses Tor auch mir sehr oft angeschaut. Ich versuche, vielleicht kriege ich das jetzt noch in dieser Szene, das zu erkennen. Lukas 28, wer auch immer das ist. ich habe die Szene mir sehr oft angeschaut, um herauszufinden, ob das ein No-Look-Pass ist von Bittencourt, wie er den spielt, weil er macht das so cool und so lässig. Und ich glaube tatsächlich, dass das so ein halber No-Look-Pass sogar ist. Ich weiß nicht, ob das da noch so viel ausmacht, aber es ist natürlich einfach extrem gut gespielt, genau an dieser Schnittstelle. Berg rennt extrem gut da rein und schließt dann halt wirklich einfach auch wieder so eiskalt ab, ne? Und genau das, was ich ja vorhin schon gesagt habe, da ist das Selbstvertrauen da, da ist einfach diese, ja, irgendwie diese Sicherheit einfach da, die einfach super geil ist, ne? Dass man da wirklich dann, dass er da so reinrennt, genau diese Lücke halt genau sieht. Und obwohl, ja, wahrscheinlich war es doch die 29 von Stuttgart, ich glaube, es war Jelsch, der sieht ja schon auch, dass Berg anrennt, aber der hat natürlich einfach so eine Beschleunigung und so ein Tempo drauf, dass obwohl er versucht noch mitzurennen, er einfach nicht hinterherkommt. Und dann macht Berg das Ding einfach eiskalt rein, mit genau diesem Selbstvertrauen. Und das fand ich so nice, weil es auch, finde ich, nicht so eine super typische Berg-Aktion ist, die man von ihm irgendwie erwarten würde. Mhm. So, er rennt nur halt in die Länge, du schickst ihn lang und du weißt ja, dass er da auf jeden Fall hinläuft. So weißt du es dann natürlich auch, dass er hinläuft, wenn das im Training 1000 Mal geübt wird. Aber er ist dann halt mehr ein Bedrängnis. Er muss halt auf kleinem Raum agieren. Und sonst ist er einfach nur, schlag den Ball lang, mach am besten nur einen Kontakt, vielleicht zwei und hab am besten keine Gegenspieler vor dir. So wie es eigentlich beim 1-0 war. Und hier ist es ja wirklich in den Raum rennen, den Ball gut, er führt ihn nicht mal mit, ne? Ist der allererste Kontakt, schießt halt direkt ab. Aber er macht das trotzdem halt mit mehr Bedrängnis, mit mehr Überlegtheit. Er will den natürlich auch genauso haben. Ja, das ist halt geil, ne? Dass er im Training anscheinend super performt, jetzt noch das dritte Mal in zwei Spielen getroffen hat, das Selbstvertrauen einfach hat, durchspielen darf, sogar noch vorm Duxch ausgewechselt worden ist, Duxch vor ihm ausgewechselt worden ist, als ja anderer Stürmer bei uns. So, das ist natürlich ultra nice und das macht mich so glücklich jedes Mal aufs Neue, dass der halt wirklich performt, als jemand, der irgendwie so ein Sympathieträger auch schon vorher war und eigentlich schon 3-4 Mal aussortiert war und trotzdem jetzt einfach so eine Bedeutung hat, finde ich super geil.
Ja, komplett. Ich hatte ein bisschen Angst bei diesen Trippelschritten, die er dann noch gemacht hat. Da hatte ich Angst, dass dadurch der Stuttgarter da reingrätschen kann.
Ja, ja.
Weil ich wollte das auch ansprechen und da ich natürlich vorhin Pieper erwähnt habe, möchte ich jetzt beim zweiten Tor noch Silva erwähnen, der auch seinen Körper da ein bisschen reingestellt hat, um den Ball zu behaupten gegen irgendeinen anderen Stuttgarter. und dadurch überhaupt ermöglicht, dass, ich glaube, Lienen dann Bittencourt den Ball kurz rüberschiebt, der halt völlig blank da im Zentrum ist. Also da hat sich dann die Überzahl, glaube ich, kurz bemerkbar gemacht, dass Bittencourt ja völlig frei da im Zentrum steht und die es nicht so richtig diesen Sechserraum nicht so richtig zukriegen, sodass der eine Innenverteidiger rausläuft. Aber Silva wollte ich da kurz erwähnen, gut den Ball behauptet, aber es gab abgesehen davon zwei Aktionen oder so, wo ich dachte, ja, deshalb spielst du halt auch nicht. Irgendwie habe ich ihm da so ein bisschen Unlust oder zu wenig Einsatzwillen und so zugesprochen. Aber so viel kam mir eben auch gar nicht zur Geltung, als dass man da jetzt, glaube ich, so krass viel analysieren kann. Aber es gab irgendwie zwei Situationen, wo ich dachte, komm, Alter, reiß dich zusammen jetzt.
Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen fußballromantisch sehr gehofft, dass es am Ende doch noch irgendwie Silva ist, der es entscheidet, weil unter der Woche hat Ole Werner im Interview, hat er auch dazu drauf geantwortet, also bezüglich Silva, und meinte halt auch, dass er einfach natürlich irgendwie unzufrieden ist. Und dann, als ich dann vielleicht auch eher mit so einem Jinma gehofft habe oder vielleicht irgendwie mit einem Top oder sowas, dann kam halt plötzlich ein Silva für den Duxch rein. Und da dachte ich so, ah, das wäre doch jetzt die Story, ne? Wird unter der Woche noch gefragt hier und war man unzufrieden und dann, ja, hier, wenn du unzufrieden bist, zeig doch mal, was du kannst und mach doch mal das Ding und so. Und naja, es war es im Endeffekt Berg und das ist natürlich auch irgendwie geiler, wenn es der eigene Spieler und nicht der Leihspieler ist, der das Ding macht. Aber ja, trotzdem ein bisschen gehofft, dass da noch irgendwas kommt, aber wir haben ja noch ein paar Spiele, in der vielleicht Silva nochmal irgendwas zeigen kann, es wird ja überall drüber geredet, dass Berg für seinen Vertrag spielt. Bei Silva ist es ja eigentlich auch so, zumindest nicht einen Vertrag, den hat er ja noch, aber irgendwie einen Abnehmer spielt und gerade so, wie er spielt, ja, wird das vielleicht eher schwierig.
Das stimmt. Genau, ich habe auch ein bisschen noch, aber natürlich eher auf die Einwechslung von Top gehofft, aus den Gründen, die du auch meintest, aber, also, der eigene Spieler. Aber wer weiß, ob dann nicht das 1-1 ausgegangen wäre.
Ja. Apropos, letzte Anmerkung, glaube ich, die hat zwar nicht unbedingt was mit dem Spiel zu tun und ich habe es auch noch nicht beim offiziellen Werder-Kanal gesehen, aber zumindest auf Transfermarkt habe ich es gesehen, dass Duxch Vertrag verlängert wurde.
Juhu.
Weil er ja, genau, ist ja irgendwie an Einsatzzeiten gekoppelt und die hat er jetzt geschafft und dementsprechend wurde sein Vertrag verlängert und das finde ich auch richtig nice. Freut mich auch sehr.
Kannst du
machen, ja.
Ja, okay. Was mich natürlich auch enorm gefreut hat, war, dass ich Mosi gratulieren kann zum Spieltagssieg bei Kicktipp mit 19 Punkten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Sehr stark. Martin und ich, als ob wir das Wochenende zusammen getippt hätten, haben beide 10 Punkte erreicht. In der Gesamtwertung hat sich ganz oben nichts verändert auf den ersten drei Plätzen. Die haben sie sogar richtig ein bisschen abgesetzt, kann man das schon sagen. Dein Mingo und Prinz Poldi und selbst die sind noch 9 Punkte auseinander. Wir hängen sehr weit unten rum. Ich glaube, mittlerweile können die uns nicht mehr einholen, wenn ihr jetzt erst einsteigt. Aber einige können uns noch einholen. Wäre witzig, wenn wir die letzten beiden Plätze belegen würden. Bei mir sieht es schon mal nicht unwahrscheinlich aus.
Sehr gut. Cool, super. Dann freue ich mich, dass du heute dabei sein konntest in diesem Podcast. Und wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Nächste Woche ist ja Ostern. Heißt, wahrscheinlich werden wir erst ein bisschen später die Folge erscheinen lassen. Aber das werdet ihr natürlich alles erfahren, wenn ihr uns folgt im Podcatcher aus Vertrauens. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Frohe Ostern. Und wir sagen bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.